So, ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen und weiteren Ausgabe des Money Talks. Mein Name ist Martin Eberhardt von Fonds für alle und es freut mich heute, dass auf der anderen Seite bzw. am anderen Mikrofon ein Gast ist, nämlich mit Thomas Romig, jemand, der mich schon viele Jahre begleitet, also eigentlich fast schon seit Beginn meiner Selbstständigkeit, kurz nach dem Jahr 2003, hatten wir uns kennengelernt, damals noch in anderer Funktion. Thomas, herzlich willkommen zu unserem heutigen Austausch. Du bist heute ja bei der Firma Asenagon angekommen, warst damals, als wir uns kennengelernt haben, für die ADIC zuständig und zeichnest dich ja heute verantwortlich, glaube ich, als Fondsmanager für ein oder zwei Produkte.
Für zwei Produkte. Wir managen ja auch neben den zwei Publikumsfonds auch institutionelle Mandate, aber sehr begrenzt, sehr fokussiert. Also der Hauptfokus liegt auf den beiden Publikumsfondsprodukten, in denen wir ja alles an Kundschaft drinnen haben, vom 50-Euro-Sparplan bis zur DAX-Pensionskasse, die im hohen zweistelligen Millionenbetrag unterwegs ist. Ja, so stellt man sich das vor. Wir haben jetzt nicht einen Fonds für Institutionelle und einen Fonds für Privatanleger und einen Fonds für Leute mit viel Geld, einen Fonds für Leute mit wenig Geld, sondern wir wollen einfach ja, gute Leistung bringen.
Nach dem Prinzip One Size Fits All, was ja nicht unbedingt schlecht sein muss und ob was schlecht oder gut ist, da sind wir eigentlich auch gleich bei dem Grund, warum ich ausgerechnet dich heute am Mikrofon habe, beziehungsweise wir miteinander sprechen. Ihr habt euch ja sehr stark abgegrenzt von den Wettbewerbern und da gibt's ja doch einige da draußen, nicht nur mit dem konservativen Produkt, sondern auch mit dem etwas dynamischeren. Und wer meine Webinare angesehen hat in der Historie, der kennt auch unter Umständen diese Grafik und die bildet nämlich Folgendes ab. Jeder Punkt, den man hier drauf sieht, ist stellvertretend für eine Fondsgesellschaft und für ein Produkt. Da gibt es logischerweise aktive Produkte mit einem sogenannten Fondsmanager. Es gibt aber auch die passiven Produkte, die Welt der ETFs, die ja immer kostengünstig durch die Medien gehen, aber Kosten sind ein Punkt bei der Geldanlage. Wir werden heute mal etwas detaillierter in die Zutaten eines Portfolios und natürlich auch in die hohe Kunst des Portfolio-Managements reinschauen. Und da greife ich eben jetzt, um dann auf dich überzuleiten, diesen Punkt hier raus, der für den Asenagon Multi-Asset konservativ steht. Und ich habe den gleichen Punkt nochmal gefunden bei dem Balanced-Fonds, was bedeutet, ihr wart eigentlich aus, ja, würde ich mal sagen, 200-300 Vergleichsprodukten am Markt, das Produkt in den letzten 3 Jahren mit dem besten Ertrag im Verhältnis zum Risiko.
Ja, das sogenannten Sharpe-Ratio, ja.
Okay, dann nennst du gleich eine Kennzahl, auf die werden wir nachher nochmal eingehen, weil ich habe ja immer so das normale Publikum da, nicht den klassischen Finanzprofi. Sharpe Ratio, Thomas, was kann man sich darunter vorstellen?
Naja, die Zahl sagt einfach, wie viel Einheit Ertrag in Prozent habe ich bekommen für die Einheit Risiko. Das nennt man Volatilität, also die Schwankung. Und eine 1 bedeutet einfach, ich habe bei einer Volatilität von 6, wo wir maximal sind, der Multi-Asset Conservative ist so bei 4,5, haben wir eben auch 4,5% Ertrag bekommen. Und da wird immer noch adjustiert um die Geldmarktkomponente. Also wenn man es genau nimmt bei der Sharpe Ratio, wird erstmal zur Seite genommen, was hätte man risikolos verdienen können und dann, wie steht der Überertrag im Verhältnis zur Volatilität. Und eine 1 ist ein hervorragender Wert, allein schon der Wert 0,25, also für jeden Vola-Punkt ein Viertelpunkt Extra-Ertrag, das ist so mehr oder weniger ja, so die Benchmark und das ist eben eine Sharpe Ratio dient auch dazu, unterschiedliche Investments, das sollte man allerdings nur über einen langen Zeitraum machen. Drei wäre da das Minimum, fünf ist da lieber gesehen, damit man eben auch verschiedene Kapitalmarktperioden mit drinnen hat, dass man das letztendlich alles abdecken kann. Über 5 Jahre dürfen wir auch nicht schlecht aussehen, aber das ist auch so unser Prinzip und man sieht es auch ein bisschen an der Grafik, wie wir arbeiten. Wir nehmen also vom Risiko her, sind wir meistens in der Mitte. Ja, die Grafik von links nach rechts oder in der Ebene sieht man auch die Volatilität, Risiko. Und dann wollen wir möglichst weit nach oben kommen. Das ist letztendlich unser Ziel. Also wir sagen, no risk, no fun. Wir werden nie ganz links sein auf der Grafik, sondern immer wir versuchen immer in der Mitte zu sein und dann möglichst weit nach oben.
Die beste Anlage, wenn man die Grafik so zeichnen wollte, wie es der Kunde am liebsten sehen würde, wäre natürlich 0% Risiko bei 10% Ertrag. Aber ich habe bis dato noch nichts dergleichen gefunden.
Vielleicht bei Madoff gab es das früher,
Ja,
ja.
genau.
Wo
Nee,
wir
also
nicht investiert waren.
eingeordnet in Chance, Risiko, und das ist, denke ich, den Zuhörern auch bewusst. Derjenige, der heute Erträge erwirtschaften möchte und die Erträge auch überhalb der Inflationsrate benötigt, der muss logischerweise auch eine gewisse Volatilität eingehen. Und Schwankung wird ja immer relativ, Thomas, im Verhältnis zum Faktor Zeit. Also es gibt ja unterschiedlichste Erhebungen. Deswegen hast du gerade auch die Drei-Jahres-Periode angesprochen. Wenn sich ein Kunde für die Geldanlage in Investmentfonds, insbesondere in ein Vehikel wie eures, den Kapitalmarkt abbildet, dann empfehlen sich ja auch solche Laufzeiten.
Also 3 bis 4 Jahre Minimum, weil wir haben es, glaube ich, auch in unseren Fonds gezeigt, dass wir über 3 Jahre hervorragend aussehen, selbst wenn man einen ungünstigen Einstiegszeitpunkt letztendlich gewählt hat. Und am besten ist es sowieso immer regelmäßig zu sparen. Aber ich denke, das wird hier in dem Rahmen wahrscheinlich bei jedem Podcast sowieso erwähnt. Aber das ist eigentlich eines der goldenen Regeln der Fondsanlage, möglichst ja regelmäßig investieren zu können und das dann auch durchzuhalten.
Ja, bevor wir in den Maschinenraum mal reinschauen, wie es dir denn gelungen ist, in den letzten Jahren dieses wirklich ausgezeichnete und stabile Ergebnis dann auch herzuleiten und bis heute auch den Kunden zu präsentieren, habe ich hier mal ein bisschen rumgespielt. Ich unterziehe natürlich die Anlagen auch immer einem Qualitätstest, wenn es darum geht, kommen die jetzt in meine Strategie rein oder kommen die nicht in die Strategie rein. Und da wir viele Kunden haben, die mittlerweile auch in der Verrentung sind, also du hast vorher den Sparplan angesprochen, es gibt natürlich im Umkehrschluss auch den sogenannten Entnahmeplan, der technisch ja wie ein Sparplan funktioniert, nur in die andere Richtung. Man entnimmt sich also mit anstehendem Rentenbeginn einfach Geld. Da hat euer Fonds auch mit Bravour den Test quasi bestanden. Wenn ich mir 5% meiner Geldanlage, also bei 120.000 Euro Anlage, entnehme ich mir 500 Euro jeden Monat, dann habt ihr jetzt über 5 Jahre nicht nur 5,79% Durchschnittsertrag erwirtschaftet, sondern der Kunde hat heute trotz seiner 34.500 Euro Entnahmen einen Depotwert, der sogar noch 5.000 Euro knapp über der Einlage steht. Also ich mache das mit vielen Fonds und selten habe ich eben einen Fonds gesehen, der mit so einer Kontinuität, gerade für Leute, die jetzt weniger risikoavers sind, die vielleicht auch im zweiten Lebensabschnitt agieren, die sagen, ich bin ja jetzt schon 60, ich krieg meine fällige Lebensversicherung raus. Ja, da kann man auch mal Bitcoins kaufen, sollte man aber nicht mit dem ganzen Geld machen. Da denke ich, sind wir heute auf der richtigen Tonspur. Und deswegen interessiert es mich ganz im Besonderen, Thomas, was denn so dein Erfolgsrezept die letzten Jahre war. Wir haben ja, die Überschrift sagt schon, nicht ganz normale Zeiten. Man ist schon normal an der Börse, aber mit Donald Trump sind dann doch die eine oder andere Herausforderung mehr auf uns zugekommen.
Ja, also unser Prinzip ist, man kann es so ein bisschen vergleichen wie in der U-Bahn fahren. Wir versuchen immer in Bewegung zu bleiben und da nicht umzukippen. Also wenn man das in der U-Bahn schafft, das kann man ja hier in Frankfurt auch durchaus testen, wenn die U-Bahnen mal nicht so voll sind. Unser Prinzip ist klare Zuweisung der Verantwortung, also die vier Leute, die man jetzt hier auch sieht. Also es bin ja nicht ich als Alleinunterhalter, sondern wir sind ein Team, was seit vielen Jahren sich kennt. Also die vier Leute, die hier genannt sind, kenne ich alle mindestens seit 2006 und das sind jetzt bald 20 Jahre, nächstes Jahr schon, erschreckend. Muss aber dazu sagen, heute ist der 1.10. Wir haben ein fünftes Teammitglied heute begrüßen dürfen, der auch signifikant jünger ist als der Durchschnitt von unserem Team. Das will ich natürlich nicht verraten, wie alt wir sind, aber wir fühlen uns noch jung genug, um den Kapitalmärkten hoffentlich den ein oder anderen Euro oder Prozentrendite letztendlich zu locken.
Ja,
Was sind wir?
Alter ist ja nicht immer von Nachteil. Also wenn jetzt Warren Buffett am Mikrofon wäre, dann wird er sagen, ja, bald 100-jährige Investmenterfahrung schadet ja nicht.
Nee, definitiv nicht. Man muss sich aber auch immer wieder in die Phasen letztendlich hineinfuchsen, wenn ich das mal so sagen darf. Und da ist Erfahrung letztendlich gut. Und ich glaube, da hast du jetzt auch die entsprechende Folie auch mit aufgelegt, mit der wir auch so ein bisschen hausieren. Und das ist vielleicht ein bisschen kompliziert jetzt in der Ansicht, aber ich will es versuchen zu erklären. Also wir sehen in der grauen Linie, das ist der US-Zins. Und dann muss man die Skalierung von der rechten Seite nehmen. Also der ist im Höchstfall bei 5,5% gewesen, im tiefsten Fall knapp über null. Und man sieht sehr schön am Anfang ganz links, ja, normale Jahre, normales Umfeld, Zinsen 3, 4% und eben wie das war. Und dann kam die globale Finanzkrise, alles wurde billig gemacht. Und wir hatten praktisch ja Nullzinsen über eine lange Zeit hinweg. In den USA gab es den Blip nach oben und dann wieder nach unten. In Europa gab es das ja nicht. Und in der Zeit, das ist jetzt wieder die orangene Linie, das ist nochmal ganz wichtig für Anleger, das ist die sogenannte Korrelation. Also wie bewegen sich der Aktienmarkt und der Rentenmarkt? Hier am Beispiel wieder vom größten Kapitalmarkt, nämlich in den USA, zueinander. Und da ist die linke Skalierung wichtig dafür. Und in dem Fall ist negativ gut. Nämlich das bedeutet, ist die Korrelation negativ, dann hat man eine Assetklasse, beispielsweise Aktien, die fallen. Und das wird dann zumindest teilweise kompensiert durch die Renten, die dann, ja, im groben Zusammenhang dann steigen und dann hat man eben einen Puffereffekt in beide Richtungen. Der Vorteil war auch noch in der Phase, die jetzt hier so grün umkreist ist, von 2008 bis 2021, sind auch noch die Zinsen gefallen, also die langfristigen Zinsen. Und man hat ja da die Staatsanleihen immer als Versicherung genommen, die haben immer gepuffert, wenn die Aktien gefallen sind oder meistens zumindestens. Und man hat sogar einen Zins bekommen. Das ist wie wenn man von der Autohaftpflicht nicht einen Beitrag zahlen muss, sondern da auch noch Geld zurückbekommt. Und ja, wir sind einfach skeptisch, dass wir so schnell wieder in so ein Szenario kommen. Weil was muss man dann im Kinderkopf halten? Viele Multi-Asset-Konzepte sind in dieser Zeit aufgelegt worden und es war relativ easy. Man musste nur zwei Bestandteile in ein Portfolio packen, das vielleicht als Benchmark vorgeben und dann konnte man von diesem Puffereffekt letztendlich profitieren. Und der ist eben seit dem Zinsanstieg in dem Jahr 2022 oder beginnend in 2021, da sind erstens mal die Zinsen gestiegen, das sieht man an der grauen Linie, aber auch die Korrelation ist leider flöten gegangen. Und oftmals ist jetzt der Zins der Problembär auf dem Kapitalmarkt. Vorher war er letztendlich der Rettungsanker. Und für uns, für unseren Investmentprozess, wie man es so, immer so schön sagt, ist bestätigend, wir waren in dem grünen Zeitraum erfolgreich. Asenagon seit 2015. Davor war ich durchaus jetzt, glaube ich, überdurchschnittlich oder leicht überdurchschnittlich auch bei meinen vorherigen Arbeitgebern unterwegs. Aber wir haben in beiden Szenarien uns anpassen können. Und da sind wir bei einem wesentlichen Punkt, der uns ausmacht. Wir sind extrem flexibel. Wir nutzen die Möglichkeiten, die wir letztendlich als Fondsvehikel haben, hier aktiv zu sein und auch mal krass Risiken rauszunehmen.
Ich bleibe noch mal kurz bei einer Übersetzung. Also Kunden wissen ungefähr, was ein 60-40-Portfolio ist. Was bedeutet, ich kaufe für 60% meines Geldes Aktien, für 40% festverzinsliche Wertpapiere. Wenn ich bei den Wertpapieren, bei den festverzinslichen Erträge mache und bei den Aktien nicht, dann habe ich schon mal die Hälfte des Ertrages sichern. Das war das Szenario, was eingekreist ist. Jetzt gab es aber dann in dieser Marktphase, wo die Korrelation ja kaum mehr vorhanden war, eben ein Defizit. Das heißt, die Staatsanleihen haben nichts mehr zum positiven Beitrag geleistet, sondern die haben sogar ins Negative tendiert. Also wir haben ja den Zenit dann 2022 gesehen, wo nach dem Inflationsschock die Zinsen ja explosionsartig gestiegen sind. Und festverzinsliche Wertpapiere nicht das Sicherheitsanker waren, sondern ja sogar spekulativer teilweise waren, wie wenn ich in Aktieninvestment eingegangen bin. Und
Richtig.
da habe ich schon auch festgestellt, wenn ich die Schablone drüber lege und euch jetzt vergleiche mit Wettbewerbern, dann seid ihr da in der Phase halt sehr agil gewesen. Ich nenne jetzt keine Namen, aber es gibt da viele Mischfonds, die haben einfach ihre Quoten beibehalten. Und so schaut jetzt halt das Anlageergebnis immer noch so aus. Die warten immer noch, bis sie die Scharte 2022 ausgemerzt haben. Und ihr denk ich, wart da richtig auch positioniert. Mir ist nochmal was aufgefallen. Wir kommen später dann nochmal auch auf weitere Anlageklassen wie Gold zum Sprechen. Aber lass uns erstmal nochmal kurz über die Staatsanleihen sprechen. Was Vergangenheit war, haben wir abgearbeitet. Wie siehst du denn dieses Anlagevehikel in der Zukunft? Also, wenn die Zinsen jetzt tendenziell fallen werden sollen oder müssen, wenn es nach Donald Trump geht, dann haben ja Anleihen per se ja erstmal das Potenzial der Kursgewinne, richtig?
Grundsätzlich, die Frage ist aber, jetzt müssen wir ins Detail gehen, über welche Zinsen sprechen wir? Also, über welche Zinsen sprechen auch Kapitalmarktkommentatoren? Und da hat man, sage ich mal, die freie Auswahl. So, wenn wir das ein bisschen auseinander dividieren, die Notenbanken können im Wesentlichen die kurzfristigen Zinsen beeinflussen mit ihrer Zinspolitik. Und da ist aktuell die Situation, was ist eingepreist, also was ist nicht die Meinung von mir oder von anderen, die scheinbar besonders schlau sind oder wenig Haare haben oder was auch immer, sondern was ist eingepreist? In Europa sind mehr oder weniger keine Zinssenkungen mehr eingepreist. Wir sind ja auch bei den kurzfristigen Zinsen bei 2%. Also, wenn man da mal in die Jahre 20, in die Nullerjahre, also 2000 bis 2010 geht, dann wären das absolute Niedrigzinsen gewesen. Wir haben aktuell eine Inflation, die auch so ein bisschen wieder nach oben geht, von über 2%. Also da für Europa selbst auf der kurzfristigen Sicht hat der Markt nichts eingepreist.
Was auch bedeutet, Realzins, also Nominalzins, 2%, 10.000 angelegt, 200 Euro Zins. Am Jahresende trete ich trotzdem auf der Stelle, weil alles 200 Euro teurer geworden ist.
Ja, oder sogar mehr. Und bei der Rechnung haben wir das Finanzamt noch draußen gelassen. Falls man dann auch noch die 2% versteuern muss, dann ist da auch ein bisschen mehr als ein Viertel weg. Also deswegen sagen wir eigentlich auch, Festgeld Spareinlagen, ja, wenn man sicher gehen will. Wir hatten es auch vorhin von der Mindestanlagedauer, die würde ich schon bei uns bei 3 bis 4 Jahren sehen, obwohl wir ja eher im konservativen, defensiven Risikoprofil unterwegs sind. Da hat man dann den Realverlust. Und wir sind auch so ein bisschen, wenn wir die Welt so grob uns zusammenstricken, glauben wir auch, dass die Inflation nicht so schnell unter die 2 weggehen kann in Europa. Wir sehen eher 2 bis 4. Wenn wir wieder in die USA schauen, ja, da ist auch mehr Potenzial da. Die sind noch bei ihren Zinsen bei 4, 4 1/4. Da kann man auch noch mehr senken. Allerdings haben die auch eine höhere Inflation. Und das ist ja gerade das Problem von den Trumpschen Zöllen. Das ist nichts anderes als eine Mehrwertsteuererhöhung für ausländische Waren in den USA. Jetzt ist immer die Frage, wer bezahlt? Entweder der inländische Konsument oder der ausländische Produzent. Und da wird sicherlich nicht alles beim ausländischen Produzent hängen bleiben. Und wie du es gesagt hast, ich glaube, Name of the Game ist, was bleibt von meinem Vermögen in 5 oder 10 Jahren übrig? Und immer auf die nächsten 3 Monate zu schauen und ja, es ist Krise und dieses und jenes, da wird man langfristig entweder nichts mehr zu beißen haben oder weniger zu vererben haben, was dann eben real übrig ist. Und dazu habe ich noch viele, viele andere Anmerkungen, die in diese Richtung geht, dass man eben das Vermögen, was man anlegen kann, also längerfristig anlegen kann, und das ist ja bei dem typischen Durchschnittsdeutschen, der eine Krankenversicherung hat, der auch gegen Elementarschäden normalerweise abgesichert ist, also selbst wenn das Dach wegfliegt, hat man in der Regel in Deutschland irgendeine Gebäudeversicherung, legt er halt so defensiv an. Da bin ich ja jetzt nicht der Experte, das ist eigentlich normales Durchschnittswissen. Aber was schlimmer wird, durch die Inflation, die wir eben längerfristig höher einschätzen, allein weil wir ein riesiges Staatsschuldenproblem haben, müssen wir ausweichen als Kapitalanleger weg von den Staatsanleihen, weg vom Festgeld, eben mehr Rendite erwirtschaften, sonst schaut man real letztendlich in die Röhre.
Ja, ja, wir kommen da auf die Anleihen auch nochmal zurück in Bezug auf die Anlageklassen. Ich springe da mal schnell 2, 3 Folien weiter. Das ist mal so ein Blick in den Maschinenraum. Lass uns mal nochmal kurz beim Zins verbleiben und du hast ja richtigerweise festgestellt, das ist immer die Frage, auf welchen Zins schaue ich denn? Also es gibt ja den Leitzins der Notenbank, der ja nicht zwingend sich dann am Kapitalmarkt direkt widerspiegelt. Weil wenn jetzt beispielsweise, nehmen wir mal Italien her, mal angenommen, die hätten noch eine eigene Notenbank, also die wären nicht unter der EZB, so war es ja früher mal, und Italien ist nicht mehr so ganz kreditwürdig, dann kann zwar die Notenbank sagen, ja, wir setzen jetzt einen Leitzins irgendwo fest, aber wenn ausländische Gläubiger sagen, ich leihe dir schon Geld, aber du musst mir 12% bezahlen, dann gibt es eben einen Unterschied zwischen dem Zinssatz, den die Notenbank festlegt und dem Zins, den Italien tatsächlich bezahlen muss.
Richtig, richtig. Das sind normalerweise die längerfristigen Staatsanleihen versus dessen, was die Notenbank für in der Regel für 3 Monatsgelder, für 1 Monatsgelder letztendlich vorgibt. Ja. Und da sind wir gar nicht so sehr auf einem Zinssenkungszyklus. Also wenn man alles mit einpreist, in den USA sind 4 Schritte eingepreist. 1 Schritt ist immer ein Viertel Prozent. Also in den USA ist jetzt erwartet der Markt, dass der Zins, der kurze Zins, in den nächsten 6, 8 Monaten um 1% fällt. Aber das ist schon eingepreist. Und das ist auch schon auf der langen Seite eingepreist, wo wir dann eben bei den US-Staatsanleihenzinsen sehen von knapp über 4%. In Deutschland zahlt man für die Staatsanleihen 2,7%. Das ist dort alles schon eingepreist. Deswegen tue ich mich schwer, jetzt zu sagen, die Zinsen, also vor allem die längerfristigen, müssten fallen. Nein, es ist schon einprogrammiert oder eingepreist, dass zumindest die US-Notenbank hier Schritte in die Richtung Zinssenkung letztendlich geht. Und wenn die auch kommen, dann ist es genau das, was der Markt preist. Deswegen immer die Frage, was mehr macht was oder wer macht was, die Notenbanken rauf oder runter. Und für uns ist immer die Frage, was ist schon eingepreist? Und da ist manchmal eben ein großer Unterschied dazwischen.
Das erklärt auch oft, warum eine Notenbank-Sitzung, also wenn das tatsächliche Ergebnis der Notenbank-Sitzung am nächsten Tag schon wieder in den Hintergrund rückt, weil ein Nachsatz in einer Pressekonferenz oder wo auch immer dazu führt, dass schon Eingepreistes eben schon passiert ist, aber die Erwartungshaltung in die Zukunft dann noch offen blieb oder mit 3 oder 4 Fragezeilen versehen wurde. Also Marktpsychologie ist ja das eine und die nimmt teilweise sehr, sehr großen Raum und auch schnelle Geschwindigkeit am Markt an, weil du sagst es selber richtig, der Markt ist eigentlich der Seismograph, der sofort ausschlägt, wenn bestimmte Tendenzen zu einer gewissen Richtung da sind.
Ja, ja.
Wenn wir mal von den Anlageklassen uns das anschauen, so könnte jetzt oder so schaut euer Fonds beispielsweise aus. Natürlich nicht tagesaktuell, weil es da ja ständig Bewegungen gibt. Dann haben wir ja hier verschiedene Anlageklassen. Wir bleiben mal bei den Bonds, also bei der einfachsten Anlageklasse, zumindest was du mir jetzt sagst, was die Kalkulierbarkeit erstmal anbelangt. Vorausgesetzt Amerika und Deutschland zahlt seine Schulden weiterhin. Da seid ihr jetzt mit 14% oder 19%, das musst du mir nochmal erklären, vertreten. Und dann kommt ja die Sparte Credit. Was unterscheidet jetzt Bonds von Credit?
Also Bonds, also Anleihen in Deutsch übersetzt, das ist für uns nur das Risiko in den Staat, also in einen soliden Staat, beispielsweise in Deutschland oder Richtung USA, wo eben kein Extrazins drauf ist. Und wenn wir eine Extrazins oder Extrarendite in dem Bereich sind, dann sind wir im Bereich Credit. Also alles, was in dem Teil investiert ist, sollte einen gewissen Zinsaufschlag geben, weil man da eben noch ein bisschen anderes Risiko letztendlich nimmt. Ich muss aber auch dazu sagen, nominal sieht es relativ viel aus für unsere Verhältnisse. Andere Multi-Asset-Manager würden sagen, das ist wenig in Staatsanleihen. Man muss auch wissen, wie die 14% bzw. 19% zustande kommen. Das sind ja die zwei Strategien, die wir fahren. Deswegen haben wir immer hier zwei Zahlen.
Okay.
Das ist eine sogenannte Long-Short-Position. Das heißt, wir sind den kurzen Zins relativ, also den haben wir. Wir haben aber gleichzeitig den langen Zins verkauft, weil wir denken, dass der langfristige Zins das Potenzial hat, stärker zu steigen oder weniger zu fallen als der kurzfristige Zins. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Ich will damit nur sagen, die 14% bzw. 19% sind ein ganz geringes Risiko in unserem Portfolio, was wir haben. Wo wir, sage ich mal, unser sogenanntes Risikobudget, wenn man das so bezeichnen will, nutzen, wo wir letztendlich die Chips reinlegen, wenn wir da von der Spielbank sprechen wollen, aber wir sind ja hier bei der seriösen Geldanlage, dann haben wir die eher woanders, nämlich bei Credits. Das sind hauptsächlich Unternehmensanleihen, wo wir eben Renditeaufschläge bekommen. Ja, wir kriegen mehr Geld, aber wir haben auch einen Tick mehr Risiko und da nutzen wir sehr viele Nischen in den Kapitalmärkten global, weil auch dort ist das Renditeniveau jetzt schon auch zurückgekommen. Viel Geld ist jetzt auch in die Anleihen geflossen, nachdem der Zins im Jahr 2022 stark gestiegen ist. Und da finden wir eben immer noch Nischen, wo wir gutes Geld verdient haben über die letzten 12 Monate, aber wo eben auch noch viel Fleisch auf dem Knochen ist und der uns, sag ich mal, kompensiert für das etwas höhere Risiko. Genau. Mhm. Also im Kreditbereich sind Anleihen, die einfach mehr eine höhere Renditezahl draufstehen haben, aber auch ein anderes Risiko letztendlich repräsentieren.
Wenn man jetzt über höhere Zinssätze spricht, dann muss man ja oftmals den Europa verlassen oder auch in den Dollar letztendlich reingehen. Hier gibt es zwar dann höhere Zinsen, also nicht nur in den USA selber, sondern auch wenn man Schwellenländer oder so anschaut oder das ein oder andere Unternehmen, was dann Dollar gelistet ist, gibt es da nicht das Problem oder gab es das Problem und die Herausforderung, dass die Rendite ein Stück weit durch die Dollarschwäche hier dann kaschiert wurde? Oder?
Also wichtig bei uns, bei Asenagon ist, und da unterscheiden wir uns auch von vielen, wir haben ganz klar den Euro-Blick. Also unsere Anleger rechnen in Euro. Wir sind auch Anleger in unserem Fonds. Wir rechnen auch in Euro. Deswegen die Portfolioausrichtung ist ganz klar euro-orientiert. Und selbst wenn wir, also die meisten Investments, die wir machen in dem Kreditbereich, also bei den 37% in beiden Portfolien, zu dem Stichtag sind schon gehedged in den Euro. Das heißt, da zahlen wir praktisch eine gewisse negative Rendite, dass wir das Kursrisiko nicht in uns tragen. Und wir wissen, glaube ich, die meisten, dass der US-Dollar jetzt zumindest im Jahr 2025 nicht prickelnd agiert hat. Ja. Das haben wir jetzt nicht in der Weise langfristig vorhergesehen. Nein. Wir haben schon immer den Euroblick auf der, das ist unser Grundblick und unsere Grundausrichtung. Später, wenn wir nochmal vielleicht ins Portfolio schauen, da sieht man dann auch, wie unsere Währungsverteilung ist und die ist ganz klar eurolastig ist da zu, im Conservative sind wir da in den 80ern. Da sieht man gar nicht mehr den Anteil vom US-Dollar, weil der so klein ist. Deswegen, das ist bei uns sowieso nochmal eine extra Betrachtung.
Ja. Ich habe mal eine direkte Gegenüberstellung der beiden Produkte. Man kann sie zwar vom Ansatz her vergleichen, weil beides ja Mischfonds sind. Trotzdem haben sie ja eine unterschiedliche Zielgruppe, wie hier auf der Folie ja schon zu erkennen ist. Der eine Fonds, der konservativere, glaube ich, Risikoklasse 2 und der andere Risikoklasse 3, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, unterscheidet sich logischerweise dann auch in der Volatilität, also in den Bewegungen, in schwierigen Phasen, die der Kunde mitmachen möchte oder auch bereit ist mitzumachen.
Genau, wir schätzen beim Multi-Asset Balance, dass wir ungefähr die Volatilität, die halbe Schwankungsbreite, dass man es vielleicht auch greifen kann, ungefähr die Hälfte vom Aktienmarkt und beim Konservativ ungefähr ein Drittel des Aktienmarktes. Aber das sind eben Pi mal Daumenangaben, um jemanden, der jetzt nicht wie wir beide täglich auf Schwankungen an den Aktienmärkten, an den Kapitalmärkten schauen, da ein gewisses Gefühl mitgeben können.
Ja. Ich glaube, da macht sich's auch nochmal in absoluten Zahlen bemerkbar. Zum einen diese Punktegrafik hier nochmal veranschaulicht und etwas komprimiert, die wir uns vorher zu Gemüte geführt haben. Also wo hat denn die Vorgesellschaft oder wie hat die Vorgesellschaft abgeschnitten im Vergleich zu den Wettbewerbern und wie sieht es denn zur Vergleichskategorie aus? Hier Morningstar Mischfonds Defensiv, also sprich der Schnitt aller in diesem Punktediagramm abgebildeten Produkte wäre dann diese graue Linie und man sieht euch eben mit einer deutlichen Outperformance, also mit einem deutlichen Mehrertrag, was logischerweise auch immer dem Fondsmanagement zu verdanken ist. Weil, korrigier mich, Thomas, wenn ich jetzt einen ETF gekauft hätte, also sprich ein kostengünstigeres Produkt, was man immer mal irgendwo findet, dann wäre dieses kostengünstigere Produkt ja wahrscheinlich auch relativ eng an der Benchmark.
Ja, wenn man das als Benchmark bezeichnet, wir haben ja hier als Benchmark, sage ich mal, alle Konkurrenzprodukte und deren Durchschnittsperformance, aber sollte näher an der Benchmark sein, signifikant näher an der Benchmark. Also wir sind sicherlich ein sehr aktives Mischfondsprodukt. Wir haben teilweise in der Vergangenheit auch mal Kassequoten von 50-60% gehabt. Das war beispielsweise in der Corona-Krise. Ja, du zeigst es hier. Also wenn man da oben ist unsere Aktienquote, Aktienallokation, da sieht man in der Corona-Pandemie sind wir von über 40 auf 11% runter. Und krasser, vielleicht direkt darunter, wenn du da mit der Maus gehst, das ist in diesen in der Kreditallokation, also wo wir bei den Anleihen sind, mit Renditeaufschlag, da sind wir von 40 fast auf null gefallen. Also da unterscheiden wir uns auch von vielen Multi-Asset-Konzepten, die aktiv sind. Wenn man jetzt ein ETF hätte, dann wäre das relativ starr. Und man sieht eben auch hier in den anderen Boxen, ob das Ukraine-Zinswende war oder in dem Jahr Trump-Zölle. Wer sich da noch gut zurückerinnert, in den April hinein, wo wir dann hier auch bei der Kreditallokation kurz mal die Position halbiert haben. Das ist schon besonders, wo wir uns von vielen anderen Konzepten eben abgrenzen oder es eben anders machen.
Genau. Ist das von der Systematik her, also wie darf man sich sowas vorstellen? Du liest jetzt beispielsweise, Donald Trump wurde gewählt als Präsident und dann gibt's ja, dann rattert das da oben im Gehirn und man hat natürlich sein Szenario vorher irgendwie vorbereitet und seine Marktmeinung, das entsteht ja nicht innerhalb der letzten Woche. Aber wie darf man sich dann so eine Vorgehensweise vorstellen, so ganz laienhaft?
Also ganz laienhaft, erstens, wir sind vier Leute im Portfolio-Management. Das ist keine Demokratie, definitiv nicht. Weil wenn wir alle gleicher Meinung wären, also Einstimmigkeit, was ja auch viele Sozialisten oder entsprechende Parteien wollen, dann ist man nur noch Durchschnitt und damit wird man vom Markt rausgespült, früher oder später. Ja. Das heißt, wir schauen in unserem Investmentprozess immer nach dezidierten Meinungen. Wenn wir jetzt die sogenannte Gesamtsicht anschauen, wie viel Aktien, wie viel Credits, wenn ich das richtig erklärt habe vorhin, haben wir im Portfolio, dann ist es eine Entscheidungsebene, wo meistens ich autokratisch vorgebe. Also ich sage immer bei uns im Portfolio Management, wir sind eine freundliche Autokratie, wo wir eben da eher mal drauf uns verlassen, auf den ersten Moment. Und wichtig, am Ende müssen wir Geld verdienen und der Markt hat Recht. Wir müssen nicht Recht haben, wir müssen nur Geld verdienen. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Deswegen, wir passen und da unterscheiden wir uns auch von vielen. Das siehst du vielleicht auch wieder, wenn wir auf die Grafik von den Krisen zurückgehen, wie wir oftmals agieren. Ja, wenn du hier mal, nehmen wir mal die Grafik hier unten in der Kreditallokation, Ukraine-Krieg, Zinswende. Wir hatten so zwei Themen. Oh, die Zinsen steigen, kommt die Inflation? Dann sagt die Frau Lagarde, ah, die Inflation ist morgen wieder weg und. Und da sieht man, wie wir skeptischer geworden sind. Wir haben die Positionen abgebaut. Aber wir haben immer wieder aufgebaut. Also es gab immer wieder zwei Schritte nach vorne, einen Schritt zurück. Und man sieht hier die 0%-Linie oder diese Einzeichnung. Die war 3 Monate vor dem Tiefpunkt im Markt. Also wir haben es nicht genau erwischt. Aber danach, wenn du mit deiner Maushand ein bisschen weiter nach rechts gehst, sieht man, wie wir dann Stück für Stück, wir haben gesehen, okay, das Bild wird heller, die Wolken verziehen sich und dann ziehen wir auch hoch. Und das sieht man auch bei den Trump-Zöllen, bei beiden Grafiken, Aktien und Renten auf der rechten Seite, dass wir normalerweise relativ schnell die Situation erkennen, dass eben Krise auch Chance bedeutet und wir dann in der Regel uns sehr schnell wieder nach oben bewegen in unserer Risikoposition. Weil langfristig ist es wichtig, dass das hart erarbeitete Geld auch arbeitet und eben nicht in der Schublade steckt oder in einem Geldmarkt-Investment, ob das Geldmarktkonto, Sparbuch oder sonst wie heißt, sondern dass es letztendlich arbeitet.
Und da komme ich dann nochmal auch auf ein Merkmal zurück, also insbesondere die Phase, wann sich aktives Fondsmanagement noch mehr bemerkbar machen sollte, ist eben genau in den Phasen, wo es nicht so einfach ist, Geld zu verdienen. Also wenn der Markt relativ langweilig so vor sich hindümpelt, dann verdient man auch mit einem ETF immer gutes Geld. Dann kaufe ich 2 Produkte, 60 Aktien, 40 Nicht-Aktien und habe auch mein Ding. Aber das Problem besteht halt dann darin, dass die Dinger gehalten werden und dass ich dann eben solche Sachen komplett mitnehme und der beispielsweise 2022 zu Jahresbeginn ein 60-40 Portfolio gekauft hat, der muss jetzt froh sein, wenn er gerade auf der Nulllinie ist, weil er mit den Anleihen halt 14-15% in Schieflage war und da immer noch einen Großteil mit sich rumschleppt.
Richtig, richtig. Ja. Ja. Und unsere Aufgabe ist es ja im Mischfonds, dass der Kunde mit seinem Berater das richtige Risikoprofil aussucht. Und das ist ja das Wichtige, dass unser Kunde oder dann hoffentlich unser gemeinsamer Kunde mehr oder weniger, ja, nicht aus der Kurve fliegt, gerade in Krisenphasen, dass er eben durchhält, weil sehr oft werden eben Risikopositionen in Krisenphasen liquidiert und dann dauert es ewig, bis der Anleger wieder zurückkommt. Und den Job wollen wir eben ja gut machen, damit Sie es als Anleger bequemer haben. Wir schauen auf alle Komponenten am Kapitalmarkt, also auf die Bremsen, auf den Motorraum, auf die Steuerung. Das ist unsere Aufgabe und die nehmen wir eben sehr ernst. Und die schwierigsten Zeiten, wie du es gesagt hast, sind die Krisenzeiten, wo man sehr viel Kasse hat, also wo man defensiv gegangen ist, weil als Kapitalmarkterfahrener, sage ich mal, weiß man, in Tagen, wo der DAX 3% fällt, die Tage, wo der DAX dann wieder 2% oder 3% steigt, die sind normalerweise gar nicht so weit weg. Und das hat man ja jetzt auch gesehen, ob das dieses Jahr Trump war. Letztes Jahr, vielleicht haben es gar nicht so viele mitbekommen, hatten wir einen Einbruch mitten in den Sommerferien. Viele haben es vielleicht gar nicht gesehen, weil ihr Handy-Akku aus war oder die Verbindung nach Deutschland nicht mehr da war. Da versuchen wir eben ja zu reagieren, wenn es Sinn macht. Und das haben wir eben in der Vergangenheit gezeigt.
Genau. Ja, ja. Mit hervorragenden Ergebnissen und die kommen nicht unbedingt nur aus der Aktienseite, weil viele sagen immer, ja, ich brauche Aktien, dass ich Geld verdienen kann. Ja, ich glaube, ich brauche Aktien zur richtigen Zeit oder wenn ich welche habe, muss ich sie möglichst lang behalten. Eins fällt mir auf bei euch, Verhältnis, also wenn ich mal auf die Aktien zurückkomme, die ja zweifelsohne der größte Treiber sind, da habt ihr zum einen logischerweise bei beiden Fonds eine unterschiedliche Gewichtung, also allein schon regulatorisch darf man natürlich beim Fonds A, der defensiver ist, nicht so viele Aktien kaufen wie beim Fonds B. Grundsätzlich gilt aber schon, dass jetzt der Abstand zwischen Europa-Gewichtung und Amerika nicht so groß ist wie bei vielen Wettbewerbern oder bei den reinen Indizes. Also wenn ich jetzt den MSCI World nehme, dann habe ich 70% Amerika drin. Ihr habt es doch fast schon im Gleichgewicht, noch nicht ganz, aber mit leichtem Überhang Amerika. Lass uns doch da nochmal insbesondere ein paar Takte zum Schluss über den Aktienmarkt verlieren. Und da interessiert mich mal deine Meinung für drei Themen, also USA an sich, die hohen Bewertungen, aber trotzdem natürlich auch die Fantasie. Europa, ist das nur ein kurzer Hype, weil das Geld sonst nicht weiß, wo es gerade hin soll? Weil jeder sagt, ich kann nicht nur in Amerika anlegen. Und China oder Asien beispielsweise, ich habe gestern auch viel über Korea gelesen, als günstige Bewertung oder so diese drei Wirtschaftsbereiche, Asien, Pazifik, Europa und Amerika im Aktiensegment. Und warum ihr eben Europa und Amerika fast gleichgewichtet habt?
Ja, also Nordamerika gehört mit ins Portfolio. Wie du es gesagt hast, man kann es ja leicht ausrechnen. Wir haben insgesamt jetzt zu dem Stichtag knapp 37% und wir haben weniger als die Hälfte in Nordamerika. Wie du es auch gesagt hast, MSCI World hat um die 70% in USA. Wir sind durchaus ja bei solchen massiven, dominanten Gewichten eher, sag ich mal, von unserer DNA dabei, wir wollen es verteilen. Also wir wollen auch nicht so viel Risiken haben. Und man sieht es ja auch dieses Jahr, der US-Aktienmarkt läuft hervorragend, hatte ein bisschen, sag ich mal, Probleme im ersten Halbjahr. Aber man hat natürlich mit dem US-Aktienmarkt auch den US-Dollar im Portfolio. Das ist vielen, glaube ich, im ETF-Bereich, die im MSCI World dann letztendlich investiert waren, nicht bewusst gewesen, weil viele schauen auf die Indizes. Alle großen sind 10 plus und dann schaut man auf den
Auszug.
MSCI World in Euro und ist da eher bei der Nulllinie. Also das nochmal wichtig. Rechts oben unsere Währungsallokation, je nachdem, wo man ist, beim Balanced oder beim Multi-Asset Conservative relativ hoch. Zu den Aktiengewichtungen, ja, wir sind grundsätzlich gerne verteilt. Europa war übrigens nicht the place to be die letzten 4 Monate. Davor war es der Place to be, da war das, sage ich mal, man sagt so ein schöner Catch-up-Play. Also viele Investoren global ist eingefallen, oh, Europa gibt es noch, da gab es noch günstige Bewertungen. Leider hinken wir auch ein bisschen den Amerikanern in der Gewinnentwicklung hinterher. Aber wir finden immer mehr Investments, die in die Breite gehen. Und dann kommt Europa ins Spiel, kommen aber auch die Schwellenländer ins Spiel, andere, das sind die Frontiermärkte, das sind die kleineren Länder unter den Emerging Markets, zum Beispiel kleine Investments in Pakistan oder Vietnam. Und da können wir aus unserer Sicht noch mehr beitragen. Und da kommt auch unsere ja sehr gute Performance, wenn man nur dieses Jahr 2025 anschaut, ist die wirklich sehr, sehr anders als bei unseren Wettbewerbern, weil wir, ich sage es immer, wir sind globale Trüffelschweine, wir schauen nach jedem kleinen Investmentthema und da haben wir eben viele entdeckt in Europa, in den Emerging Markets. Und da gibt es mehrere Gründe. Also Europa eigentlich ja so ein Entlastungsstory. Ukraine könnte vielleicht befriedet werden. Jetzt sieht es wieder schlechter aus. Große Investitionspakete, aber gerade die Emerging Markets, schwacher Dollar, normalerweise starke Emerging Markets. Und die Emerging Markets haben sehr viel an ihrer Grundstruktur gearbeitet. Wir kennen ja noch aus den 90er Jahren, aus den 2000er Jahren immer die Emerging Market Krisen. Also das wird jetzt viel, viel besser gemanagt. Die sind nicht so sehr in Dollar oder in Euro letztendlich auch verschuldet und sind teilweise besser finanziell aufgestellt als eine Bundesrepublik Deutschland beispielsweise, die ja jetzt auch große Schuldenpakete aufnimmt. Deswegen, ja, uns treibt es mehr hinaus in die Welt. Wo wir aber auch wissen, wir haben zwar keine Benchmark, aber unsere Konkurrenz ist immer in unserem Nacken. Und wir wissen, dass jeden Tag neue Investoren zum Glück bei uns investieren. Aktuell sind wir sehr gut in den Hitlisten vertreten und wir wollen das eben auch in 3 oder 5 Jahren zurückzahlen. Und deswegen müssen wir nach den besten Investmentthemen nach vorne schauen und sich jetzt auf 70% USA auszuruhen, wäre erfolgreich gewesen in den letzten 2 Jahren, wenn man auf den Dollar aufgepasst hat. Wir haben auf den Dollar aufgepasst. Wir hatten nicht so viel USA. Wir wollen einfach die Entwicklung breiter gestalten. Und dann gehen wir eben auch diese Risiken ein. Wir hätten es uns viel leichter machen können, einfach ein bisschen mehr US-Aktien, US-Tech-Aktien. Und dann hätten wir rückblickend, ist man natürlich immer schlauer, sogar noch eine bessere Performance erreicht.
Ja, am Ende kommt es ja immer auf das Werkzeug drauf an und für was es dann dienlich sein soll. Also wenn ich einen Schlitzschraubenzieher brauche und ich habe ein Kreuz, dann funktioniert es nicht. Und so sage ich es auch immer zu meinen Kunden, die ja teilweise mehr, mal weniger Verständnis haben für die Funktionsweise der Kapitalmärkte. Ich habe heute viel gelernt. Ich denke auch meine Zuhörern, was stehen bleibt, ist natürlich euer Produkt in unseren Strategien, in 3 von 4 Strategien. Seid ihr vertreten und ein maßgeblicher Anker, muss ich wirklich sagen, für die Sicherheit. Vor allem Sicherheit kostet normalerweise Geld. Bei euch hat es sogar noch Geld gebracht und zwar ziemlich ordentlich. Also ich bin schon bald selbst mit dem Konservativen je nach Einstieg fast zweistellig jetzt im Plus in kurzer Zeit. Thomas, vielen Dank für die Zeit. Weiter so machen. Also heute Abend gleich wieder nach deinem Wertpapier schauen im Auftrag unserer Kunden. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Vielen Dank, dass wir auch interessante Aspekte durchgesprochen haben. Ich hoffe, ich habe nicht so viel Denglisch gesprochen, dass ich einigermaßen verständlich war. Und ich bedanke mich für das Vertrauen für die Investoren, die bei uns dabei waren. Und vielleicht der ein oder andere, der noch nicht dabei war, überlegt sich es vielleicht noch. Ja, vielen Dank.
Ob Fragen offen waren, das kommt dann an der Anzahl der Feedbacks zurück in den nächsten Tagen, je nachdem, wie viele E-Mails ich bearbeiten muss.
Alles klar.
Danke, Thomas. Schönen Abend.
Vielen Dank.
Und bis bald. Danke
ja,
euch.
Danke. Tschüss.
Tschüss.